Kapitel 5.2.5 Passende ETFs finden und analysieren. Wie finde ich den für mich passenden ETF und analysiere diesen? Für die Suche nach dem für Sie passenden ETF hat sich die Website justetf.com als feste Größe im deutschsprachigen Raum etabliert. Eine Alternative bietet das Portal extraetf.com. Diese Anbieter offerieren Ihnen eine gut gegliederte Suchmaske mit diversen Parametern und Filtern. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ein individuelles Demo-Portfolio anzulegen, für dieses die prozentualen Anteile jedes enthaltenen ETFs festzulegen und dessen Renditeentwicklung zu analysieren und zu beobachten. Sofern Sie nicht über tiefergehende Analyse-Tools verfügen möchten, ist dieser Service für Sie kostenlos. Ich möchte Ihnen nun die Parameter vorstellen, auf welche Sie bei der Auswahl des richtigen ETFs achten sollten. TER in Prozent. TER steht für Total Expense Ratio. Es handelt sich dabei um die Gesamtkostenquote des ETFs, also dessen jährliche Gebühren, welche Sie an die Fondsgesellschaft zu zahlen haben. Hierbei handelt es sich um die fortlaufenden Kosten für die Haltung des ETFs. Zwar ist darauf zu achten, dass die TER einen möglichst niedrigen Wert aufweist, jedoch bedeutet dies nicht, dass ein Fonds mit einer geringen TER auch zwangsläufig eine bessere Rendite erzeugt. Ferner sind in der TER nicht alle tatsächlichen Kosten des Fonds enthalten. Nur die TCO, die Total Cost of Ownership, spiegelt grundsätzlich alle anfallenden Kosten des ETFs wider. Hierzu zählen die Börsentransaktions- und Spreadgebühren, welche anfallen, wenn ein physisch replizierender Fonds Wertpapiere umschichtet oder neu erwirbt. Bei synthetisch replizierenden ETFs fällt hingegen eine sogenannte Swapgebühr an. Auch anfallende Steuern werden in der TCO berücksichtigt. Dennoch findet dieser Wert kaum Beachtung und ist üblicherweise auch nicht im Factsheet des Fonds enthalten. Zur Beurteilung der Fondskosten hat sich die TER als gebräuchliche Messgröße durchgesetzt. Fondsgröße. Die Größe des Fonds wird in der Regel in x Millionen Euro wiedergegeben. Eine pauschale Mindestgröße, die ein ETF haben sollte, lässt sich dabei nicht bestimmen, jedoch sollten Sie sich beim Vergleich zweier vermeintlich gleichwertiger Fonds im Zweifelsfalle für den liquideren der beiden entscheiden. Je höher das Handelsvolumen eines Fonds, desto geringer fallen die Spreadgebühren an der Börse aus und desto einfacher kommen die Handelspartner, also Käufer und Verkäufer, bei einem Geschäft zusammen. Fondswährung. Hierbei handelt es sich um die Währung, in welcher ein Fonds aufgelegt ist. Messen Sie diesem Faktor nicht zu viel Beachtung bei. Durch Fremdwährungen in Ihrem Portfolio sorgen Sie für einen zusätzlichen Diversifikationsfaktor und Sie müssen daher nicht davor zurückschrecken, in einen solchen zu investieren. Sicher wird Ihnen auffallen, dass einige ETFs den Beinamen Hedged tragen. Wenn Sie beispielsweise in einen Fonds investieren, welcher in US-Dollar geführt wird, so sind Sie entsprechend einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dieser Fonds hält daher eine zusätzliche Forex-Hedging-Position, welche dieses Währungsrisiko neutralisiert. Diese Position mindert aber nicht selten die Rendite und erzeugt zusätzliche Gebühren, weshalb ich Ihnen tendenziell von hedged ETFs abrate. Nur wenn Sie einen starken Grund zur Annahme haben, dass der Wert der Fremdwährung des ETFs Ihrer Wahl in der Zukunft stark fallen wird, sollten Sie einen ETF mit dem Prädikat hedged in Betracht ziehen. Fondsrendite. Wenn Sie beispielsweise nach einem ETF auf den MSCI World Index suchen, so werden Sie mittlerweile viele Dutzend Ergebnisse verschiedenster Fondsanbieter finden. Auffällig dabei ist, dass sämtliche Fonds, obgleich sie denselben Index abbilden, leicht unterschiedliche Jahresrenditeergebnisse aufzuweisen haben. Dies liegt an dem zuvor beschriebenen Tracking Error. Der ETF strebt danach, den Index möglichst genau abzubilden, verursacht jedoch beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Werte Kosten, welche die Rendite mindern. Der Tracking Error beschreibt dabei die Differenz zwischen eigentlicher Index-Performance und dem Ergebnis des ETFs. Natürlich sollte sich diese Differenz auf ein Minimum belaufen. Wenn ein ETF im Gegensatz zu vergleichbaren Pendants, welche denselben Index nachbilden, eine deutlich schlechtere Rendite vorzuweisen hat, sollten Sie daher skeptisch werden. Sparplanfähigkeit. Gerade für Kleinanleger ist die Sparplanfähigkeit eines ETFs ein entscheidender Faktor. Fonds, welche Ihnen die Möglichkeit zur monatlichen transaktionsfreien Besparung bieten, sind gerade in der Anfangsphase Ihrer Investmentkarriere ein wesentlicher Vorteil zum schrittweisen Aufbau Ihres Vermögens. Für erfahrene Investoren ist dieser Parameter von geringerer Bedeutung. Fondsalter. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der vergangenen Jahre seit der erstmaligen Herausgabe des Fonds. Gerade bei verhältnismäßig jungen ETFs sollten Sie Vorsicht walten lassen, da es sich noch um wenig etablierte und illiquide Produkte handeln kann. Je älter ein Fonds, desto mehr Krisen hat dieser entsprechend bereits überstehen können, was ein wichtiger Faktor für dessen Stabilität und Sicherheit ist. Schauen Sie daher, dass der von Ihnen ausgewählte Fonds ein gewisses Mindestalter vorzuweisen hat. Idealerweise sollte dieses mindestens 5 Jahre betragen. Ausschüttungsmethode. Im Falle von ETFs unterscheidet man zwischen einer thesaurierenden und ausschüttenden Methode. Diese bezieht sich auf die auszuzahlenden Dividenden bzw. Gewinnerträge des Fonds. Thesaurierende ETFs reinvestieren anfallende Erträge entsprechend der Zusammensetzung des Indexes automatisch in neue Wertpapiere. Ausschüttende Fonds zahlen ihnen die fälligen Gewinne als absolute Summe auf ihr Konto aus, so wie es auch bei einer Aktie der Fall ist. Welche Methodik sie dabei bevorzugen, ist eine Frage ihrer persönlichen Präferenz. Für Langfristanleger sowie Investoren in einen ETF-Sparplan bietet sich die thesaurierende Variante an, da sie so permanent vom Zinseszinseffekt profitieren, ohne selbst einen Eingriff vornehmen zu müssen. Gerade für passive Investoren ist diese Vorgehensweise ideal. Wenn Sie Ihr Portfolio hingegen selbst managen und die komplette Kontrolle über Ihren Finanzfluss halten möchten, so ist die ausschüttende Methode vermutlich die optimale Wahl für Sie. Replikationsmethode. Zu unterscheiden sind zwei Methoden, mit welcher der ETF den zugrunde liegenden Index nachzubilden versucht. Erstens die physische Replikation. Die ursprüngliche und nach wie vor als am sichersten geltende Methode ist die physische Replikation. Hierbei kauft der Fonds tatsächlich die in dem jeweiligen Index enthaltenen Werte, seien es Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Demnach ist der Halter des Fonds im passiven Sinne auch Besitzer der dem Fonds angehörenden Wertpapiere. Hierbei ergeben sich jedoch in der Praxis zwei Probleme. Problem A: Zum einen entstehen dem Fonds beim Kauf und Verkauf der jeweiligen Werte Transaktionskosten an der Börse, welche zu dem zuvor besprochenen Tracking Error führen, also einer negativen Abweichung der ETF-Performance von der tatsächlichen Index-Performance. Zum anderen lassen sich gewisse Indizes so schlicht nicht darstellen. Dies kann den Grund haben, dass der Aufbau des Indexes zu komplex ist, wie es beispielsweise beim MSCI Emerging Markets der Fall ist. In ihm enthalten sind über 800 Unternehmen aus 21 verschiedenen Ländern. Selbst ein passives Management dieses Portfolios würde nicht nur enormen Aufwand bedeuten, sondern auch äußerst hohe Kosten mit sich ziehen. Problem B: Ein anderer Grund wäre im Falle gewisser Rohstoff-ETCs der Fakt, dass ein zugrunde liegender Wert wie zum Beispiel Getreide nicht dauerhaft lagerbar ist. Er verdirbt schlichtweg. Daher macht ein physischer Kauf dieses Underlyings keinen Sinn für den Fonds. Ähnlich ist es bei Geldmarktfonds. Zweitens die synthetische Replikation. Als Alternative zur physischen Replikation wurde daher die synthetische Replikation auf Swap-Basis eingeführt. Hierbei wird neben dem Herausgeber des Fonds und dem Investor eine dritte Partei hinzugezogen, der sogenannte Swap-Partner, mit welchem ein Tauschgeschäft eingegangen wird. Das Prinzip ist dabei folgendes: Ihr Swap-Partner garantiert Ihnen die Auszahlung der Rendite des von Ihnen gewünschten Indexes. Dafür erhält er die sogenannte Swap-Gebühr und der Fondsherausgeber muss im Gegenzug ein Portfolio aus Werten erstellen, welches in Absprache mit dem Swap-Partner aufgebaut wird, das sogenannte Trägerportfolio. Beide Tauschparteien zahlen sich schließlich am Jahresende die Differenz der Rendite aus Trägerportfolio und Index aus. Wenn beispielsweise Ihr Trägerportfolio eine Performance von 2% gemacht hat und der Index ein Plus von 5% erreicht hat, so zahlt Ihnen der Swap-Partner am Jahresende die Differenz aus 3% aus. Die größte Kritik an diesen Swap-ETFs ist das dabei entstehende Kontrahentenrisiko, welches Sie als Investor zu tragen haben. Sie sind entsprechend von der Zahlungsfähigkeit des Swap-Partners abhängig. Sollte dieser während des Geschäfts insolvent gehen, so verlieren Sie als Anleger Ihr Geld. Dieses Risiko ist zwar als verhältnismäßig gering einzustufen, da zumeist große und fundierte Kreditinstitute als Swap-Partner fungieren, Sie müssen sich aber über dessen Existenz im Klaren sein. Sollten Sie sich für einen synthetisch gebildeten Swap-ETF interessieren, so empfehle ich Ihnen darauf zu achten, dass es sich möglichst um einen sogenannten Funded-Swap-ETF handelt. Dies bedeutet, dass die Swap-Partei je nach Fonds zwischen 70% und 100% des Fondsvermögens als unabhängige Sicherheitssumme verwahrt hat. Dabei sollte darauf zu achten sein, dass diese Summe nach Möglichkeit von einem unabhängigen Treuhänder verwahrt wird und vertraglich auch tatsächlich der Absicherung des ETFs zugesichert ist. Seitdem es im Jahr 2011 zu zahlreicher Kritik und gerichtlichen Prozessen seitens großer Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds gekommen ist, sind die Fondsanbieter sehr bemüht um einen transparenten Aufbau und eine nachvollziehbare Preisstruktur der Swap-ETFs, sodass diese heutzutage in den meisten Fällen als valide Alternativen zu physisch replizierenden Fonds in Frage kommen. Abschließend möchte ich Ihnen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Replikationsmethoden noch einmal übersichtlich darstellen. Physische Replikation. Vorteile? Erstens, sichere Methode, da der Fonds die dem Index zugrunde liegenden Werte tatsächlich hält bzw. besitzt. Nachteile: Erstens, höherer Tracking Error durch Transaktions- und Handelskosten und damit schlechtere Performance. Zweitens, wegen Komplexität oder Struktur nicht alle Anlageklassen und Indizes replizierbar. Synthetische Replikation: Vorteile: Erstens, sehr genaue Abbildung des zugrunde liegenden Indexes. Zweitens, auch komplexe Aktien- und Anleihenindizes sowie Rohstoffe- und Geldmarktindizes replizierbar. Nachteile: erstens Kontrahentenrisiko, zweitens anfallende Swap-Gebühr, welche nicht im TER aufgeführt wird.